Guten Abend, ich begrüße alle herzlich zu unserem Bibelstudium, jetzt mit dem Schluss von 1. Timotheus 6. 1. Timotheus 6, Verse 20 bis 21. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, leeren Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest, zu der sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Amen. Wir haben einen ganz fulminanten Abschluss des 1. Timotheusbriefes schon betrachtet, in Kapitel 6, Abvers 13. bis 16. Eine unglaubliche Fülle ist da konzentriert dargestellt über das Wesen Gottes. Das haben wir miteinander betrachtet. Und dann haben wir auch schon gesehen in den Versen 17, 19 bis 19, da wird den Reichen unter den Gläubigen noch eine ganz besondere Mahnung gegeben. 9 Gebote. Und dann kommt dieses ganz persönliche Schlusswort. O Timotheus. Es ist so, im Griechischen hat man 5 Fälle. Auf Deutsch haben wir nur 4. Nominativ, der Mann. Genitiv, des Mannes. Dativ, dem Mann. Früher dem Manne. Merkt man, dem E ist ein Dativ. Und dann den Mann. Aber im Griechischen hat man noch den Vokativ, das ist der O-Fall, O Mann. Und genau dieser Fall ist hier verwendet im Griechischen. Und noch zusätzlich ein langes O davor gesetzt, ein Omega, O Timotee. Timotheus ist Nominativ, Timotee, O Timotheus. Aber noch das lange O davor, O Timotheus. Und das ist sehr ungewöhnlich, denn normalerweise im Griechischen des Neuen Testaments verwendete man den Vokativ nicht mehr, sondern hat den Nominativ auch gebraucht für die Anredeform. Aber eben nur meistens. Und hier haben wir eine dieser seltenen Stellen, wo der Vokativ so verwendet wird. Und das macht das Ganze umso feierlich. Timotheus war nämlich ein junger Mann in einer besonderen Beziehung zu dem Apostel Paulus. Nämlich, welche Beziehung bestand zwischen den beiden?
Vater, Sohn,
aber geistlich. Timotheus kam zum Glauben an den Herrn Jesus durch die Evangelisationsarbeit von Paulus auf der ersten Missionsreise. Und darum, das ist Wiederholung, 1. Timotheus 1, Verse 1 und 2, liest du, Sven, bitte.
Paulus, Apostel Christi Jesu, nach Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, unserer Hoffnung, Timotheus, meinem echten Kind im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn.
Ja, er nennt ihn mein echtes Kind im Glauben. Da bestand also eine besondere Beziehung, dadurch, dass Timotheus zum Glauben gekommen ist, und Paulus hat in Timotheus ein besonderes Potenzial erkannt und hat darum ihn ganz besonders gefördert. Das hat sich darin gezeigt, dass er Timotheus auf die zweite Missionsreise mitgenommen hat als Mitarbeiter, als er noch sehr jung war, und hat ihn so gefördert. Davon liest man in Apostelgeschichte 15 am Schluss. Und dann 16 am Anfang. Diese besondere Beziehung war also da. Und so war es Paulus ein ganz besonderes Anliegen, dass Timotheus auf seinem Glaubensweg bewahrt bleibt. Die Gefahr des Abirrens besteht immer. Und darum sagt er in 1. Timotheus 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Also es könnte sein, dass er das anvertraute Gut nicht bewahrt. Und ich habe das in meinem Leben sehr dramatisch erlebt. Ein guter Freund, der so sagen wir in den 80er, 90er Jahren einer der besten Bibellehrer weltweit war. Und durch bestimmte Umstände wurde stark angegriffen, an die Wand gedrückt, ist er effektiv lehrmäßig auf totale Abwege gekommen. Und das Schlimme, seine früheren Bücher, die waren so super, dass man da die Argumente hatte, um seine späteren Lehren zu widerlegen. Unglaublich. So gut hat er Gläubige ausgerüstet und dann, und das war schon eben ein gewisses Alter, das er hatte, und dann dieses Abweichen. Und das war sehr erschütternd, so etwas in der näheren Umgebung ja, zu erleben, mit jemandem, mit dem man eine echte Beziehung hatte und der auch ein Vorbild war unter den Gläubigen. Aber es ist eine Warnung, es ist möglich. Man kann sich also nie einfach so in Sicherheit wähnen. Und darum verstehen wir, dass Paulus dem Timotheus, obwohl er sehr bewährt war im Dienst, dann am Schluss des ersten Briefes ans Herz legt, bewahre das anvertraute Gut. Was ist gemeint mit dem anvertrauten Gut?
Das Glaubensgut.
Das Glaubensgut. Also die ganze Fülle der Lehre des Wortes Gottes. Man könnte sagen, Altes Testament und Neues Testament zusammen. Das ist ein Gut, das Gott uns anvertraut hat, und zwar in Form der reinen Lehre. Paulus hat Timotheus nicht nur einfach eine Bibel gegeben, da, die Bibel, sondern er hat ihn unterwiesen und er hat ihm die Zusammenhänge im Wort Gottes erklärt. In Apostelgeschichte 20 sagt er zum Beispiel den Ältesten in Ephesus, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Er hat also die ganzen Zusammenhänge des Wortes Gottes vom Alten Testament bis zum Neuen Testament hat er erläutert und gelehrt. Und deshalb, schlagen wir mal auf, 2. Timotheus. Da haben wir nämlich, man kann sagen, diese Ermahnung nochmals ausgeführt. Mit anderen Worten, 2. Timotheus 1, 13 und 14, bitte.
Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt.
Also, hier wird der gleiche Ausdruck verwendet. Das anvertraute Gut. Aber hier wird es noch etwas präzisiert. Das schöne, anvertraute Gut. Und das ist im Zusammenhang zu sehen mit Vers 13. Er spricht da nämlich von den gesunden Worten. Und wir haben ja im 1. Timotheusbrief das Thema behandelt. Es geht immer wieder um die gesunde Lehre. Und die steht eben im Gegensatz zu den kranken Lehren, die falsch sind. Schlagen wir mal auf 1. Timotheus 1, Vers 10. Da sind wir mitten in einem Katalog von Sünden, die durch das Gesetz Gottes verurteilt werden. Lest du Gott Vers 10, 1. Timotheus 1, Vers 10.
Hurer, Knabenschänder, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und wenn etwas anderes der gesunden Lehre entgegen ist.
Noch Vers 11 dazu.
Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, das mir anvertraut worden ist.
Ja, also da spricht er über die gesunde Lehre. Und darum gibt es eben im Kontrast dazu auch eine kranke Lehre. Da wird zwar auch die Bibel verkündigt, aber die Zusammenhänge werden falsch gemacht. Und die Erklärungen falsch. sodass es sogar eben krankmachende Keime enthält. Und Glauben sollte nicht krank machen. Und wenn Glauben krank macht, dann ist das eben der Ausfluss von falscher Lehre. Und eben diese gesunde Lehre, die hat Timotheus von Paulus mitbekommen. Und das gehört zu diesem anvertrauten Gut. Aber schauen wir nochmals, 2 Timotheus 1, Vers 13. Paulus sagt, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Da haben wir nicht nur, halte fest die gesunden Worte, sondern er sagt, das Bild gesunder Worte. Und die Elberfelder hat hier eine hilfreiche Fußnote bei Bild. Umriss, Form, Muster. Also das zeigt, der Apostel Paulus hat eben nicht einfach so gesunde Lehrpunkte gebracht in seiner Verkündigung, sondern er hat eben die Zusammenhänge aufgezeigt, sodass man eine Form, ein Muster, ein zusammenhängendes Muster erkennen konnte, zusammenhängende Umrisse erkennen konnte in der Lehre über Altes und Neues Testament. Und das sagt der Apostel Paulus, halte fest. Nicht wahr? Man kann sagen, ja, wir sind alle überzeugt, die Bibel ist Gottes Wort, 100% inspiriert. Und trotzdem hat man falsche Lehren in der Gemeinde. Was ist das? Ja, weil man eben zwar das Wort hat, aber nicht die Form oder das Bild gesunder Worte. Und das soll Timotheus festhalten. Und zwar sagt Paulus, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und damit ist gemeint, in dem persönlichen Vertrauen gegenüber dem Herrn, das ist gemeint mit Glauben, und in der Liebe zum Herrn, zu seinem Wort, zu den Erlösten, das muss lebendig erhalten werden in unserem Glaubensleben und hilft uns, die gesunde Lehre eben so festzuhalten, beziehungsweise eben das Bild gesunder Worte. Und dann eben Vers 14, 2. Timotheus 1, Vers 14, bewahre das schöne, anvertraute Gut, also genau gleich wie 1. Timotheus 6, Vers 20, aber eben ergänzt durch schön und noch etwas, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also der Heilige Geist ist ja der Geist der Wahrheit, der Jesus hat in seiner Abschiedsrede am Vorabend der Kreuzigung im Obersaal, hat er den Jüngern angekündigt in Johannes 16, der Heilige Geist wird kommen. Und er nennt ihn dort der Geist der Wahrheit. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wenn wir diesen Geist durch Sünde betrüben, wie das möglich ist nach Epheser 4, Vers 30, dann kann der Heilige Geist auch nicht in uns wirken. Und das ist eine Gefahr, dass man dann eben das schöne, anvertraute Gut nicht bewahrt. Also eine sehr ernste Warnung. Und wenn wir schon da sind mit dem schönen, anvertrauten Gut, sollten wir noch den Vers davor lesen, in 2. Timotheus 1, Vers 12. Lies das bitte, Sven.
Aus diesem Grund leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren.
Da haben wir wieder diesen Ausdruck. Das anvertraute Gut. Aber was sagt der Apostel Paulus hier über das anvertraute Gut?
Gott kann ihm dieses Gut bewahren durch den Heiligen Geist.
Ja, also er hat dieses Gut hat er Gott gegeben, nicht wahr? Aber wie ist das jetzt genau zu verstehen? Hier sagt er, dass ihm, also Gott, von mir anvertraute Gut. Wie geht das? Nun, da ist jetzt nicht das Wort gemeint, die Lehre, sondern wir müssen Römer 15 aufschlagen und dann wird dieser seltsame Gedanke klar. In Römer 15 spricht der Apostel Paulus, dass er einen Dienst am Evangelium tut. Und von dem sagt er in Römer 15, Vers 16,
um ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, damit das Opfer der Nationen wohlangenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist.
Ja, also da sagt er, er dient am Evangelium. Und er bringt Gott ein Opfer dar, das Opfer der Nationen. Er sagt übrigens, nicht einfach, er dient am Evangelium, sondern er sagt, er dient priesterlich am Evangelium. Und bringt Gott ein Opfer dar, das eben Gott angenehm sein soll. Das Opfer, ich glaube, wir denken beim Opfer an das Opfer des Herrn Jesus. Aber hier wird gesprochen, das Opfer über das Opfer der Nationen.
Ist hier gemeint, dass wenn Ungläubige gläubig werden durch seinen Dienst?
Ja, es geht effektiv darum, wenn Menschen zum Glauben kommen durch den Dienst des Apostels, dann bringt er sie gewissermaßen da als Gott, als ein Opfer. Und das geht zurück auf 3. Mose 23. Beim Pfingstfest, wir können das kurz aufschlagen in 3. Mose 23, da sind die 7 Feste des Herrn beschrieben. Also die Feste von Passa über Erstlingsfest, Pfingstfest oder Fest der Wochen bis zum Laubhüttenfest. Und wenn wir da ganz kurz aufschlagen, beim Pfingstfest, Kapitel 23, Vers 15 bis 18.
Ihr sollt euch zählen vom anderen Tag nach dem Sabbat, von dem Tag an, da ihr die Webegarbe gebracht habt, es sollen 7 volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen und ihr sollt dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen, 2 von 2 Zehnteln Feinmehl soll es sein, gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge dem Herrn. Und ihr sollt zu dem Brot darbringen 7 einjährige Lämmer ohne Fehl und einen jungen Stier und 2 Widder. Sie sollen ein Brandopfer dem Herrn sein und ihr Speisopfer und ihr Trankopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn.
Danke. Also, es geht hier im Zusammenhang um die Passawoche. Und dort muss man, sagt Vers 15, vom anderen Tag nach dem Sabbat, welcher Tag ist das? Sonntag, ja. In der Bibel steht nicht Sonntag. Also die Heiden haben gesagt, Sonntag, der Tag, der dem Sonnengott geweiht ist. Aber in der Bibel ist das einfach der erste Tag der Woche. Darum, die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Aber sie sagt natürlich nicht Sonntag, sondern sie sagt erster Tag. Als Gott Himmel und Erde erschaffen hat und Licht in die Finsternis hat leuchten lassen. Und es war Abend und es war Morgen, erster Tag. Das ist der Sonntag. Gut, und vom Sonntag in der Passawoche, da muss man von dem Tag, wo man das Erstlingsopfer des Erstlingsfestes, das ist eine Gabe mit Gerste, darbringt, da muss man von dort ab 7 Wochen zählen. 7 volle Wochen haben wir gelesen. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und so ermittelt man das Datum für das Pfingstfest. oder Fest der Wochen. Das ist also genau 50 Tage nach dem Erstlingsfest der Gerste in der Passawoche. Am Erstlingsfest der Gerste ist der Herr Jesus auferstanden aus den Toten. Da wird in 1. Korinther 15 genannt, der Erstling aus den Toten. Genau am Tag nach dem Sabbat. Auferstanden und von da an 7 Wochen. Und dann wieder der Tag nach dem Sabbat, der 50. Tag. Und das ist Pfingsten. Und das Wort Pfingsten ist ja eigentlich ein Wort, das geht zurück auf das Griechische. Pentekoste, was heißt das? 50. Die Zahl 50 auf Griechisch. Pfingsten heißt der 50. Tag nach dem Erstlingsfest. Und dort musste man wieder ein Speisopfer bringen. Wir haben gelesen in 3. Mose 23, 17, aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote bringen, 2 von 2 Zehnteln Feinmehl sollen es sein, gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge dem Herrn. Also 2 Brote, die gesäuert waren und gebacken. Das ist erstaunlich, weil Sauerteig in der Bibel immer negativ ist. Wovon ist der Sauerteig ein Bild? Von der Sünde. Lüge, Sauerteig bläht den Teig auf, täuscht mehr vor, als was da ist. Und darum wird das eben, das ungesäuerte Brot genannt in 1. Korinther 5, Brot der Wahrheit. Ja, also das ungesäuerte Brot, das ist echt. Täuscht nicht mehr vor. Aber Sauerteig, Sünde. Jetzt bringt man da, nach Gottes Gebot, Brote da, die gesäuert sind. Nun, diese Brote am Pfingstfest sind nicht ein Hinweis auf Jesus Christus, sondern auf die Gemeinde, die aus vielen einzelnen Menschen zusammengesetzt wurde an Pfingsten zu einem Leib, wie ein Brotleib. Aus all den Weizenkörnern, nicht wahr? Am Pfingsten hat man eben die Weizenernte begonnen und damit diese Erstlingsbrote gemacht. Vor Pfingsten durfte man kein Weizenfeld ernten. Zuerst Pfingsten und diese Brote als Erstlinge der Weizenernte Gott darbringen. Und die weisen hin eben auf die Gemeinde, die an Pfingsten durch den Heiligen Geist zu einem Leib zusammengefügt worden sind. Und darum sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Ja, und warum Sauerteig? Weil wir alle in uns die Sünde haben, die sündige Natur. Aber diese Brote wurden gebacken und wenn man ein Brot backt, dann wird der Sauerteig in seiner Aktivität gestoppt. Der wirkt nicht mehr weiter, steckt nicht mehr weiter an. Und so sind wir durch das Opfer des Herrn Jesus, sind wir von der Macht der Sünde befreit. Und so wurden diese Opfer Gott dargebracht. Das war ein Priesterdienst. Und das entspricht dem, was der Apostel Paulus hier nennt, in Römer 15, Vers 16, das Opfer der Nationen. Also alle die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, unter anderem auch Timotheus, die hat der Apostel gewissermaßen als ein solches Pfingstbrot Gott dargebracht. Darum sagt er, dass er priesterlich an dem Evangelium diene. Und jetzt wird klar in 2. Timotheus 1, Vers 12, wenn er sagt, ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag zu bewahren. Jener Tag. Das werden wir dann noch sehen, wenn wir nächstes Mal mit dem 2. Timotheusbrief beginnen. Da kommt dieser Ausdruck noch mehr vor. Jener Tag, das weist hin auf die Endzeit und ganz besonders auf das Kommen des Herrn Jesus als König in Macht und Herrlichkeit. Und so sagt Paulus, all diese Gläubigen habe ich Gott zurückgegeben, damit er sie bewahrt, dass sie auch alle einmal dabei sein werden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommt. Und so sind also die Gläubigen, und dazu gehörte auch Timotheus, ein echtes Kind, solche, die Gott als anvertrautes Gut gegeben wurde. Und dann benutzt der Apostel Paulus eben in Vers 13 und 14 diesen Ausdruck anvertrautes Gut für das, was Gott uns Gläubigen anvertraut hat, nämlich die gesunde Lehre seines Wortes. Und das müssen wir bewahren. Gott ist es, der die Gläubigen bewahrt. Und 1. Petrus 1, Vers 5 sagt ausdrücklich von den Wiedergeborenen, dass sie durch Gottes Macht bewahrt werden bis in die Endzeit. Ich war gläubig, ihr könnten sagen, ja, wer kann mir garantieren, dass ich in 5 Jahren nicht völlig irgendwie schräg, einen schrägen, falschen Weg gehe? Wir können niemandem eine Garantie liefern, nicht wahr? Und wir haben aber die Zusage, dass Gott uns bewahrt und uns auch durch Zucht wieder zurückholt, wenn wir falsche Wege gehen, aber dass er uns bewahrt bis ans Ende. Die Wiedergeborenen, die werden durch Gottes Macht bewahrt. Ja, aber unsere Verantwortung ist es, das uns anvertraute Gut zu bewahren. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu 1. Timotheus 6, Vers 20. Das war unser Ausgangspunkt. O Timotheus, feierlich wird er wirklich im Herzen angesprochen. Bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, leeren Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest. Also auf Griechisch steht für Kenntnis oder Erkenntnis steht Gnosis, Wissen. Und das war der Name einer Bewegung unter den Christen im ersten Jahrhundert. Und zwar waren das Christen, die von der gesunden Lehre des Neuen Testaments abweichende Lehren verbreiteten. Ich möchte mal ein Beispiel geben dafür, wie töricht dieses Geschwätz der Gnostiker ist. Das ist das Judas-Evangelium. Ich war in den vergangenen Jahren, wo das über die Medien großartig verbreitet. Man hat ein Evangelium neu entdeckt von Judas Iskariot. Und da wird alles ganz anders berichtet als in der Bibel. Und da erfährt man eben Dinge, die man in der Bibel nicht erfährt. Und das wurde eben von den frühen Christen wurde das verworfen, wird dann gesagt von der frühen Kirche verworfen. Aber da findet man eben ganz besondere Dinge. Ja, das Judas-Evangelium, in der Forschung geht man davon aus, wurde geschrieben um etwa 150 nach Christus. Da war Judas schon längst tot. Nämlich über 100 Jahre. Er hat kein Evangelium geschrieben. Und die Apostel waren alle schon beim Herrn. Der letzte Apostel war ja Johannes. Er hat noch die Offenbarung geschrieben. Und er ist etwa im Jahrhundert heimgegangen in die himmlische Herrlichkeit. Um 150 ein Evangelium des Judas. Also schon, das macht klar, wir haben jetzt zu tun mit einem Betrug. Ich war, wenn man ein Buch verbreitet und sagt, das ist von dem und dem und der hat es gar nicht geschrieben, dann ist das Betrug. Ja? Und heute geht man doch mit Professoren oder Professorinnen sehr streng ins Gericht, wenn die da Bücher verbreiten, die sie bei anderen abgeschrieben haben. Und das geht auch gar nicht. Ja? Das ist Plagiat. Das ist Betrug, nicht ein Plagiat. Weil es ist so töricht geschrieben. Jeder merkt sofort, das hat ja gar nichts mit der Bibel zu tun. Ich lese mal ein bisschen vor. Hier auf Seite 36. Fantastereien über Geister und Geistereien und so weiter. Also ich lese mal. Er offenbarte 72 Erleuchter in dem unvergänglichen Geschlecht nach dem Willen des Geistes. Die 72 Erleuchter aber offenbarten 360 Erleuchter in dem unvergänglichen Geschlecht nach dem Willen des Geistes, damit ihre Zahl 5 für jeden Einzelnen sei. Und ihr Vater sind die 12 Äonen der 12 Erleuchter und für jeden Äon 6 Himmel sodass 72 Himmel sind für die 72 Erleuchter. Und für jeden einzelnen von ihnen 5 Firmamente, sodass 360 Firmamente existieren. Ich meine, man sieht nur ein Firmament. Aber da sprechen sie von 360 Firmamenten. Ihnen wurde Macht gegeben und eine große Heerschar von Engeln ohne Zahl zum Ruhm und Unterstützung, dazu noch jungfräuliche Geister, sowas, zu Ruhm und Unterstützung für all die Äonen und die Himmel mitsamt ihren Firmamenten. Merkt man, das ist esoterisches Gelaber. Alles Dinge, die mit der Wahrheit des Evangeliums überhaupt nichts zu tun haben. Und darum sagt der Apostel, indem du dich von den ungöttlichen Lehren, Geschwätzen und Widersprüchen, Widersprüche meint dagegenreden, die haben gegen das Evangelium gesprochen, diese Gnostiker, der fälschlich sogenannten Kenntnis wegwendest. Aber die haben gesagt, ja, diese Dinge mit diesen Erleuchter und all diesen Engelreihen, das kennt ihr alles nicht. Da muss man eben schon aufgestiegen sein zu höheren Sphären. Und der Apostel sagt in Vers 21, zu der, also zu dieser Gnosis, sich bekennend, etliche, griechisch Tines ist besser als einige, etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die sind also von dem Glauben mit Artikel, das ist das Glaubensgut, die sind von dem Glaubensgut abgeirrt. Und das waren manche. Und dann sagt er noch Amen, so im Mehrheitstext. Feierlicher Schluss, ernste Warnung. Es ist auch möglich, sogar theoretisch für einen Timotheus, der so klar stand, dass er eben von solchen Dingen doch plötzlich angesteckt und mitgerissen werden könnte. Und darum wird ihm gesagt, bewahre das anvertraute Gut und distanziere dich ganz klar von solchen falschen Lehren. Und wenn wir 1. Timotheus 1 aufschlagen, dann sehen wir, das spiegelt sich mit dem Anfang. Da schließt sich nämlich der Kreis wieder. Nach der Begrüßung, die wir gelesen haben, 1. Timotheus 1, 2, 1 und 2, darf ich bitten, Sven, ab Vers 3.
So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist.
Danke. Also, Paulus ging nach Mazedonien und hat Timotheus in Ephesus, heutige Westtürkei, den Auftrag gegeben, du musst da einstehen und gewissen Leuten ganz klar sagen, das geht nicht, diese anderen Lehren, die ihr bringt. Das wollen wir nicht in der Gemeinde. Und wir sehen, er sagt, noch sich mit Fabeln, griechisch Mythen, das sind eben religiöse Fantastereien. Genau das, was wir aus dem fälschlich sogenannten Judas-Evangelium gefunden haben. Mit Mythen und dann heißt es endlose Geschlechtsregister. Das sind diese Spekulationen über Geisterreihen, ja, von denen wir gelesen haben. 12 Erleuchter, 72 Erleuchter, Äonen, das sind wieder eine Klasse von Geistwesen. Und dann haben wir jungfräuliche Geister. Ja, das ist genau das. Und er sagt, sich mit dem nicht so interessenshalber abgeben. Das ist gefährlich. Und da gibt der Timotheus den Auftrag, eben andere da zurechtzuweisen, damit das ja nicht in die Gemeinde kommt. Und ganz am Schluss des Briefes spricht er zu Timotheus persönlich, und pass auf, dass das auch nicht in dein Leben hineinkommt. Bewahre das anvertraute Gut. Die Gnostiker, die lehrten auch, dass eigentlich Materie schlecht ist. Nur das Geistige sei gut. Und eben zu diesem höheren Geistigen wollten sie stufenweise aufsteigen, zu immer höheren Erkenntnissen. Und ihre Verachtung der Materie, das geht übrigens zurück auf die Philosophie von Plato, diese Verachtung hat dazu geführt, dass sie gelehrt haben, Jesus Christus ist nicht ein Mensch geworden, wie wir. Er ist zwar als Mensch erschienen, aber das war kein richtiger menschlicher Körper wie wir. Und damit haben sie also geleugnet, Jesus Christus sei nicht im Fleisch gekommen. Jetzt schlagen wir mal auf, was Johannes geschrieben hat in 1. Johannes 4. Dieser Brief wurde in den 90er Jahren geschrieben. Der erste Timotheusbrief in den 60er Jahren, also rund 30 Jahre später. Und diese gnostische Irrlehre hat sich immer mehr ausgebreitet unter den Christen. Und in 1. Johannes 4 sagt der Apostel, wir lesen die Verse 1 bis 3.
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt.
Diese gnostischen Irrlehrer, die haben eben nicht bekannt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, sondern sie sahen das an als etwas Minderwertiges. Das kann ja gar nicht sein, dass Jesus Christus quasi körperlich so geworden wäre wie wir. Und darum haben sie gesagt, nein, das war eine andere Art von Körper. Und hier wird klar gesagt, das sind falsche Propheten. Und es wird auch gesagt, dies ist der Geist des Antichrists. Anti heißt ja gegen Christus, also der Geist des Widerspruches gegen das wahre Evangelium. Wir haben gelesen von dem Widerspruch der Gnostiker. Und warum ist das so entscheidend wichtig, dass der Herr Jesus im Fleisch gekommen ist? Ja, weil die Erlösung geschieht durch Stellvertretung. Gott konnte nicht einfach sagen, die Sünden sind weg, ohne das Böse zu bestrafen. Dann wäre Gott nicht gerecht, wenn er das Böse nicht bestraft. Und Gott ist aber Liebe, nicht nur Licht, der absolute Gerechtigkeit hat, sondern er ist auch Liebe und darum möchte er uns alle nicht bestrafen. Das ist ein Dilemma. Also die Tatsache, dass Gott Licht ist, heilig ist, 1. Johannes 1, Vers 5, ist in einer Spannung zu 1. Johannes 4, wo es heißt, Gott ist Liebe in seinem Wesen. Nun war das aber durch Gottes Weisheit lösbar. Sein Sohn musste Mensch werden, wie wir. Und darum konnte er als Mensch für andere Menschen stellvertretend die Strafe für unsere Sünden auf sich nehmen. Aber er musste uns gleich werden. In der Engelwelt gibt es keine Erlösung. Der Fall der Engel war definitiv. Hebräer 2 sagt, dass Gott sich eben der Engel nicht annimmt, um sie zu befreien, herauszuführen. Sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also, er nimmt sich Menschen an. Und darum wurde Herr Jesus nicht ein Engel, mit Ehrfurcht gesagt, sondern er wurde ein Mensch, um als Mensch für Menschen zu sterben. Und das wird so klar gesagt in Hebräer 2, wenn wir kurz aufschlagen. Hebräer 2, Vers 14. 14 bis 16.
Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich fürwahr nicht der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an.
Danke. Also, hier wird gesagt von uns, den Kindern Gottes, wir sind Blutes und Fleisches teilhaftig. Ja, wir bestehen alle aus Fleisch und Blut. Und darum heißt es dann weiter, weil das bei uns so ist, hat auch er in gleicher Weise, das griechische Wort Paraplesios heißt in gleicher Weise oder in fast der gleichen Weise. Das Menge-Wörterbuch, das ausführliche, das sehr zu empfehlen ist, weil es sehr viele Bedeutungen und Nuancen der griechischen Wörter angibt, hat auch diese Bedeutung drin, fast gleich. Also er hat, weil wir Fleisch und Blut teilhaftig sind, hat er in fast gleicher Weise daran teilgenommen. Das heißt, er hat Fleisch und Blut angenommen, wie wir. Das Gleiche, Fleisch und Blut. Aber warum heißt es fast in gleicher Weise, nahekommender Weise, beinahe gleich? Warum? Weil er zwar ein richtiger Mensch geworden ist, aber ohne Sünde. 1. Johannes 3 sagt, Sünde ist nicht in ihm. Darum fast. Ja, er hat das gleiche Fleisch und Blut wie wir, aber nichts zu tun mit der Sünde, die wir als sündige Natur von Adam hier geerbt haben. Aber er hat wirklich teilgenommen in gleicher Weise an Fleisch und Blut. Und das musste so sein, damit er für uns sterben konnte. Und dann hatten wir in Vers 16, denn er nimmt sich für wahr nicht der Engel an. Fußnote Elberfelder erklärt, wörtlich, er ergreift für wahr nicht Engel, das heißt, um sie herauszuführen oder zu befreien. Der Herr wurde kein Engel, er wurde ein richtiger Mensch. Und darum wurde er von einer Frau geboren, einer Jungfrau. Und jetzt gibt es wieder eine Variation von Gnostikern, die sagen, nein, das kann ja nicht sein, dass Jesus Christus von Maria abstammt. Das wäre ein sündiger Mensch. Also war Maria nur eine Leihmutter. Aber die Frage ist, jemand geboren von einer Leihmutter, ist die Leihmutter die Mutter? Definitiv nicht. Ja? Man kann einen Gentest machen, nicht. Aber man könnte die richtige Mutter ausfindig machen. Gentest sagt ganz klar, das ist das Kind von der Frau. Kann man so machen. Wenn man zum Beispiel herausfinden möchte, ob der Bruder wirklich der Bruder ist, dann machen die bei MyHeritage einen Gentest, unabhängig, und dann kriegen sie nach ein paar Wochen Bericht und dann wird eben auch noch angegeben, mit wem sie sonst noch so verwandt sind. Kann man Tausende von Verwandten aus USA kennenlernen und je nachdem aus Arabien und so weiter, je nach Stammbaum. Und dann wird gesagt, sie haben so und so viel Übereinstimmung mit jener Person, die auch den Test gemacht hat. Das liegt nahe, sie sind die Tochter von dieser Frau. Puff, weiß man's. Oder das ist ihr Bruder. Da weiß man's auch. Also, wenn Maria eine Leihmutter gewesen wäre, dann wäre sie definitiv nicht seine Mutter. Aber der Messias musste von Abraham, Isaak und Jakob abstammen. Und wir lesen in Römer 9, Vers 5. Da geht es darum, dass Israel dadurch charakterisiert ist, dass dieses Volk von den Vätern, das heißt von Abraham, Isaak und Jakob, abstammen. Liest du, Sven, Römer 9, Vers 5.
Deren die Väter sind und aus denen, dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen.
Ja, da haben wir es. Deren die Väter sind und aus denen, also Abraham, Isaak und Jakob, dem Fleisch nach der Christus ist. Dem Fleisch nach heißt biologisch, wirklich Nachkomme von Abraham. Und nicht einfach eben ein Parallelmensch. Ja, das sagen dann diese modernen Gnostiker, er sei gewissermaßen der Mensch aus dem Himmel. Der Ausdruck kommt ja vor in 1. Korinther 15 und meint eben, dass der Herr Jesus seinen Ursprung hat vom Himmel. Er ist ja vom Himmel her gekommen und Mensch geworden. In dem Sinne ist er der Mensch aus dem Himmel, aber geboren von der Jungfrau Maria. Und sie war ein Nachkomme von König David, wie Lukas 1 sagt, dass eben das Kind, das Maria gebären würde, das werde dann einmal auf dem Thron seines Vaters David setzen. So steht das in Lukas 1. Sein Vater, aber wirklich dem Fleische nach, von Abraham, Isaak und Jakob, dem Fleische nach, kommt der Christus. Und dann wird aber hinzugefügt, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Wahrer Mensch und wahrer Gott, der angebetet werden muss. Und dann können wir noch aufschlagen in Römer 1. Lest du gerade ab Vers 1.
Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften zuvor verheißen hat, über seinen Sohn, der aus dem Geschlecht Davids gekommen ist, dem Fleisch nach und erwiesen ist als Sohn Gottes, den Kraft, dem Geist, der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung, Jesus Christus, unseren Herrn.
Danke. Also, jetzt sagt der Apostel Paulus, dass also der Jesus im Alten Testament von den Propheten vorausgesagt worden ist und er ist aus dem Geschlecht Davids. Die alte Elberfelder hat noch wörtlicher übersetzt und das ziehe ich vor. Darum habe ich es mir gleich am Rand wieder hingeschrieben, so wie das in meiner alten Elberfelder drin war, der aus dem Samen Davids ist. Aus dem Samen. Und war, wie klar gesagt, dem Fleisch nach. Und das macht klar, er ist also ein biologischer Nachkomme von König David. Wäre Maria nur eine Leihmutter gewesen, dann wäre der Herr Jesus nicht aus dem Samen Davids, dem Fleisch nach. Das ist doch völlig klar. Aber es ist unglaublich, was dem Gnostiker in ihrer höheren Erkenntnis, was die dann fantasieren können. Wie gesagt, ja gut, Samen. Das heißt nicht unbedingt biologisch. Samen kann auch geistlich gemeint sein. Geistliche Nachkommenschaft. Ja, schließlich heißt es doch in 1. Mose 3, Vers 15. Nach dem Sündenfall sagt Gott zur Schlange: Ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau, Eva. Und zwischen ihrem Samen und deinem Samen. Ihr Same wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse beißen. Also wird gesagt, der Erlöser wird kommen. Er wird dort genannt, der Same der Frau. Übrigens sehr interessant, der Same der Frau. Wir haben vielleicht in der Schule gelernt, Samen geben nur die Männer weiter. Aber das Wort Samen meint eben eine Fruchtzelle, ja, eine Fortpflanzungszelle. Und es gibt den männlichen Samen, Aber früher hat man gemeint, die Frauen, die tragen nichts bei. Also es sei nur die Fruchtzelle des Mannes, die dann zu einem Kind führt. Noch im 19. Jahrhundert haben viele Ärzte geglaubt, weil die Mikroskope waren so schlecht. Die haben Samen angeschaut und haben gesagt, oh, da sieht man ein kleines Männchen. Und hat geglaubt, dieses Männchen würde sich dann im Mutterleib während 9 Monaten zu einem größeren Männchen, Schluss ist dann vielleicht doch ein Mädchen, entwickeln, sagen wir 52 cm, 3,5 Kilo. Aber einfach aus der Samenzelle. Und heute wissen wir, und schon bald nach diesen schlechten Mikroskopen weiß man es, die Frau hat auch eine Fruchtzelle. Das nennt man Ei. Aber es braucht 2 Fruchtzellen. Und das ist der Same der Frau. Und die Bibel spricht darüber. Also Jahrtausende, bevor man das in der Biologie überhaupt so entdeckt hat. Also der Messias wird ein Same der Frau sein. Aber dann heißt es, Gott setzt Feindschaft zwischen dem Samen der Schlange und ihrem Samen. Wer ist der Same der Schlange, des Teufels? Nun, der Jesus sagt in Johannes 8 zu seinen Feinden, ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel. Und ihr seid Kinder des Teufels. Und das ist natürlich eine geistliche Verwandtschaft. Ja, sagen Sie, das ist es ja. Same bedeutet nicht unbedingt biologisch. Das kann man auch eben so geistig verstehen, Sohn Davids. Nun, muss man wissen, der Same der Frau war der Same von einer biologischen Frau. Der Same der Schlange, der Teufel, das war ein Geist. Und darum ist der Same eines Geistes ist etwas Geistliches. Ja. Und wir haben ausdrücklich gelesen in Römer 1, Vers 3 über seinen Sohn, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, nicht in geistlicher Weise. Das ist also ganz klar. Er ist wirklich ein echter Mensch geworden, aber ohne Sünde. Und das wird verbreitet heute übers Internet. Wie noch so viele andere falsche Lehren. Und darum ist es eben so wichtig, dass man den Umgang mit dem Internet lernt und ganz klar eben sich abgrenzt und nicht einfach alles anschaut, was sich irgendwie vielleicht christlich nennt und es in Wirklichkeit nicht ist. Und darum nochmals diese Warnung, 1. Timotheus 6, Vers 20. O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen leeren Geschwätzen und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, Kenntnis, wegwendest, zu der sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Amen. Und das ist es. Wir brauchen die Gnade. Wenn es nur auf uns ankäme, auf unsere Verantwortung, wir würden alle irgendwann irre gehen. Aber wenn die Gnade mit uns ist, dann können wir bewahrt bleiben. Und wie können wir dafür sorgen, dass die Gnade mit uns ist? Nun, wir haben das gelesen in 2. Timotheus 1, Vers 13. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Also in Glauben und in Liebe, das bezieht sich auf halte fest. Wie soll man festhalten? Festhalten in Glauben und Liebe. So ist es wichtig, dass wir jeden Tag wieder neu uns ganz bewusst dem Herrn ausliefern, zur Verfügung stellen und sagen, auch heute möchte ich einen Tag mit dir, Herr, in Gemeinschaft den Weg gehen und ich möchte darauf achten, dass diese Liebe, die du mir ins Herz gegeben hast, erhalten bleibt, die Liebe zum Herrn selbst, zu seinem Wort, zu den Gläubigen, zu den Verlorenen. Und so kann die Gnade uns bewahren. Also es braucht einerseits unsere Verantwortlichkeit, aber dann eben Gottes Hilfe, der uns dann auch durch seine Macht, wie 1. Petrus 1, Vers 5 sagt, bewahrt bis ans Ende. Ja, dann wollen wir hier schließen und fahren am nächsten Mittwoch dann weiter mit 2. Timotheus 1.